Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Die erstaunlichsten zwei Farben in der Weltgeschichte.
Wir haben bereits gesehen, wie diese Farben, blauer und roter Purpur, wie die Weltgeschichte sehr deutlich veränderten, markierten, in wirtschaftlicher Hinsicht, aber auch politisch. Und in diesem Zusammenhang ist besonders zu erwähnen, dass Kaiser Augustus und auch schon sein Stiefvater oder beziehungsweise sein Adoptionsvater Julius Caesar den Gebrauch von Purpur für sich und allerhöchste Regierungsleute einschränkten. Also in der Zeit des Herrn Jesus gab es im Römischen Reich dieses Verbot, normale Leute dürfen keinen Purpur tragen. Nun, das brachte natürlich ein Spannungsfeld für das jüdische Volk, denn jeder Mann im jüdischen Volk sollte die Zizit, Mehrzahl die Zizijot, tragen an seinen Kleidern mit blauem Purpur. Aber das war gar nicht im Sinn der Herrschenden. Und man muss ja bedenken, zur Zeit des Herrn Jesus war das Land Israel unter römischer Herrschaft. Ab dem Jahr 63 vor Christus wurde Israel von den Römern erobert, damals unter Pompeius. Nun, das war nicht nur in der Zeit von Kaiser Augustus, beziehungsweise davor Julius Caesar so, sondern solche Verbote haben sich dann weiter fortgesetzt im Römischen Reich, auch in den weiteren Jahrhunderten. Und über das Römische Reich hinaus auch im Byzantinischen Reich bis ins Mittelalter. Nebenbei gesagt, wenn ich sage im Byzantinischen Reich, so ist das einfach das Römische Reich ab dem 4. Jahrhundert, als die Christianisierung kam unter Kaiser Konstantin, von der wir jetzt gerade gesprochen haben. Da spricht man in der Geschichte vom Byzantinischen Reich. Aber die Römer damals wussten nicht, dass sie jetzt plötzlich Byzantiner sind. Das ist eine Beschreibung aus der Geschichtswissenschaft. Ja, aber das ging also weiter über das Byzantinische Reich bis ins Mittelalter. Und die Israeliten mussten da aber Gott mehr gehorchen als den Menschen. Denn eben diese Quasten waren vorgeschrieben für das Volk Gottes. Und der Herr Jesus trug ja auch diese Quasten. Hier sieht man auf der Karte den Bereich der Purpurproduktion. Und zwar eben nicht nur in Tyrus und Sidon im Libanon, sondern eben auch in Israel. Die Israeliten hatten natürlich auch begonnen, in alttestamentlicher Zeit Purpur zu produzieren für ihren eigenen Gebrauch. Eben, alle Leute mussten ja die Purpur, die Zizit, tragen. Und so hat man auch tatsächlich Produktionsstätten gefunden aus dem alten Israel, ab dem Gebiet von Haifa und nördlich hinauf. Und dann die Fortsetzung eben im Libanon, das war dann die Purpurproduktion der Kanaaniter, der Phönizier. Diese Produktion wurde also weitergeführt in Israel, professionell, industriell, aber mit dem 7. Jahrhundert nach Christus kam eine grundsätzliche Wende. Mohammed starb 632. Und nach seinem Tod gingen seine Nachfolger, gingen die Muslime aus der saudischen Halbinsel hinaus nach Norden und begannen ein Land nach dem anderen zu erobern und eine schreckliche Verwüstungsspur über den ganzen Nahen Osten zu bringen. Und schließlich auch über ganz Nordafrika. Alles wurde islamisiert und durch die Islamisierung wurde sehr viel Kultur zerstört. Und mit dem 7. Jahrhundert finden wir auch eine Zerstörung der Purpurproduktion in Israel. In dieser Zeit war das auch im Römischen Reich nur noch praktiziert, natürlich im Osten, im Ostreich. Und es nahm immer mehr ab, war nur noch beschränkt auf den Kaiser. Zumindest im Wesentlichen. Und im Midrash Tanchuma, das ist ein ganz berühmter rabbinischer Kommentar aus dem Mittelalter, datiert etwa auf 750 nach Christus, dort steht folgender Satz: Und nun haben wir kein Techelet mehr, nur noch Weiß. Und durch den Untergang dieser Produktion ging auch das Wissen, wie man Techelet herstellt, verloren im Judentum. Und seither trägt man im Judentum nur noch die weißen Quasten, wie ich sie da am Gebetsmantel gezeigt habe. Man konnte diese Mitzwa, dieses Gebot, nicht mehr erfüllen. Wie gesagt, im Oströmischen Reich oder Byzantinischen Reich, da wurde diese Kenntnis noch etwas weiter gepflegt, während sie schon im Westen verloren ging. Aber mit dem Fall Konstantinopels 1453, als die Türken Konstantinopel stürmten und dem Reich ein Ende setzten, ging das Wissen um die Purpurproduktion unter. Allgemein. Und jetzt ein paar Worte zur Wiederentdeckung. Schon bald nach dem Untergang von Byzanz haben sich Gelehrte um die Frage von Purpur gekümmert. Da ist zu erwähnen Guillaume Rondelet um 1566. Er sagt Purpura. Das findet man ja bei Plinius dem Älteren, einem alten römischen Schriftsteller, beschrieben, wie man diese Farbe hergestellt hat. Und er sagt, was Plinius da meint mit Purpura, das muss Murex brandaris sein. Also nicht Murex drunculus, das, was man speziell für blauen Purpur verwendet hatte, sondern eine verwandte Art, die man eben zur Purpurherstellung tatsächlich verwendet hatte. Der hat das wieder so herausgefunden, welche Tierart damit genau gemeint ist. Fabius Columna um 1616 schreibt, Murex drunculus wurde im Altertum für das Färben verwendet. Er hat also genau diese spezielle Schnecke für den blauen Purpur, die dafür ideal war, hat er wieder mit Namen identifizieren können. William Cole 1681 schreibt, dass die farblose Flüssigkeit der hypobranchialen Drüse, das ist eben ein ganz kleiner Bereich im Verdauungstrakt der Purpurschnecken. Und dort hat man effektiv diese farblose Flüssigkeit für die Farbe gewonnen. Er sagt also, die farblose Flüssigkeit der hypobranchialen Drüse von Purpura lapillus, wieder eine andere Purpurschneckenart, an der Küste Englands, hat sich in Rot verwandelt, nachdem sie dem Licht ausgesetzt war. Er hat also das wieder entdeckt, dass es auf diese Art funktionieren müsste. Aber es dauerte, bis der französische Zoologe Henri de Lacaze-Duthier, er lebte 1821 bis 1901, er stammte aus dieser Ortschaft Montpezat in Frankreich, man sieht das hier auf dem Bild, er entdeckte 3 farbeproduzierende Schnecken im Mittelmeer, nämlich Murex brandaris, Murex drunculus, Beispiel einen blauen Purpur, und Thais Hämastoma. Und das ging so, er war also als Wissenschaftler unterwegs mit dem Schiff, ging auf die Balearen und hat dort einen Fischer beobachtet, wie er auf seinem Hemd eine Schnecke aus dem Mittelmeer zerdrückte. Und das war zuerst so gelblich. Und nach einer Weile wurde das wunderschönes Rot. Und das war dann der Anlass für seine Forschungen, um ganz genau diese Schneckenarten wieder zu identifizieren. Er wurde dann in Frankreich für seine Entdeckungsarbeit hoch geehrt und schließlich bekam er sogar eine Professur an der Uni Paris. Also das war diese Entdeckung war 1858, wo er als Wissenschaftler das so klargestellt hatte. 1884 hat man archäologische Entdeckungen gemacht in Sidon. Und zwar hat man gigantische Abfallhaufen gefunden mit Murex trunculus in Sidon aus der Antike. Was machen diese Riesenhaufen von Schnecken? Das müssen offensichtlich Überreste sein der Industrieverarbeitung aus der Vergangenheit, aus der Antike. Und was auch auffiel, wenn man diese Schnecken betrachtete, die waren überall ein bisschen zerstört. Und zwar genau an der Stelle war die Schale zerstört, wo man die hypobrachiale Drüse findet, aus der man eben jeweils ein paar Tropfen gewinnen kann. Und in der Nähe dieser Fundstelle hat man weitere Riesenhaufen gefunden mit Murex brandaris und Thais Hämastoma. Also genau diese drei Arten, die schon Lacasse Duthier entdeckt hatte als Biologe. Und da haben wir eine archäologische Bestätigung, dass man da wirklich auf der richtigen Spur war. Also, wie gesagt, Murex trunculus in Sidon, der erste Fund, das ist ja typisch für, ideal für blauen Purpur. Und eben weitere Fundstellen mit Murex brandaris und Thais Hämastoma, die sind ideal für roten Purpur. Und nun muss ich eine sehr bewegende Geschichte ein bisschen erzählen von dem Rabbi Gershon Hanoch Leiner. Das war ein Rabbi im 19. Jahrhundert aus einer ganz berühmten Rabbinerdynastie in Polen. Hier sieht man das Städtchen Regin, die Hauptstraße davon in Polen. Da waren die Ultraorthodoxen, die mit den schwarzen Gewändern, langen Schläfenlocken zu Hause. Und Rabbi Gershon Hanoch Leiner war also einer der großen Rabbiner unter den chassidischen Juden. Aber dieser Mann interessierte sich nicht nur für Talmudstudien und Bibelstudien, sondern er war sehr forschungsinteressiert. In verschiedenen Bereichen, in Pharmakologie hat er sich da hineingelesen, hineingearbeitet, in Chemie und so weiter. Und er hat da in Europa herumgereist, um endlich auf die Spur zu kommen, wie könnten wir wieder Techelet für unsere Tzitziot haben. Die blaue Farbe für unsere Quasten. Und schließlich kam er zur Überzeugung, das Tier, das ja im Talmud genannt wird Chilazon, und niemand wusste mehr, was ist das für ein Tier? Der Talmud erklärt, das ist ein Tier aus dem Meer. Und seine Farbe ist wie das Meer. Aber niemand wusste, was ist Chilazon? Und er hat sich gesagt, Chilazon, das ist dieses Tier. Das ist der Kuttelfisch. Lateinisch Sepia officinalis. Und er hat sich also da eingesetzt, um die blaue Farbe mit diesem Kuttelfisch wiederherzustellen, in einem ganz komplizierten Verfahren, wo er übrigens bei der Herstellung auch Eisen da einbringen musste. Und schließlich kam blaue Farbe heraus. Und da hat er dann das war diese Entdeckung, gelang ihm 1888. Ein Jahr später, 1889, hat er 10.000 Seet für solche Zizit mit blauem Purpur hergestellt. Für 10.000 seiner Jünger, seiner Nachfolger. Und hat die am Chanukka-Fest verteilt. Aber die meisten großen orthodoxen Rabbiner waren Gegenliner und sagten, das ist ein Irrtum, das stimmt nicht. Das war so eine sehr, sehr emotionale Sache. Und tatsächlich, wir werden gleich noch sehen, konnte man später feststellen, das war ein totaler Flop. Denn der Kuttelfisch gibt wirklich nichts her für die blaue Farbe, sondern die blaue Farbe, die Rabbi Liner produziert hatte, die kam von chemischen Stoff, den er bei der Verarbeitung dazufügte. War also metallischen Ursprungs sogar, hat nichts mal zu tun mit etwas Organischem. Aber da bekommt man etwas von dieser Not mit, wir können nicht mehr dieses Gebot erfüllen. Wir haben nur noch Weiß, wie das im Midrash Tanchuma geschrieben ist. 1909 ist wieder ein wichtiger weiterer Schritt. Paul Friedländer, dieser deutsche Chemiker, ihm gelingt es zum ersten Mal genau chemisch zu analysieren, was ist diese Purpurfarbe. Und er hat den roten Purpur identifizieren können mit Dibromindigo. C16H8Brom2, Stickstoff 2, Sauerstoff 2, O2. Ja? Das war auch schon wieder ein Schritt weiter. Und nun muss ich noch erwähnen, Yitzhak Halevi Herzog. Das ist ein Rabbiner aus England. Er wuchs in Leeds auf und war ein Wunderkind. Also der fiel schon auf mit 10 Jahren, der hatte eine unglaubliche Gelehrsamkeit. Und mit 20 wurde er quasi als Wunder angesehen, als einer der größten Talmudgelehrten der Welt. Unwahrscheinlich intelligent. Und dann wollte er auch noch Naturwissenschaften studieren, ging nach Frankreich und hat dann schließlich eine Doktorarbeit geschrieben in Chemie. Und das war eine Widerlegung von Liner. Hat ganz klar zeigen können, das war ein völliger Irrtum, wie ich das bereits erklärt habe. Und in dieser Doktorarbeit sagt er, Murex trunculus, das ist die Quelle für den blauen Purpur. Aber er hatte ein Problem in seiner Doktorarbeit. Es gab nicht richtig blau. Es war eben ein Rot. Aber mit all seinen Quellenforschungen kam er dazu, Chilazon aus dem Talmud, das ist diese Schnecke. Und wieso heißt es übrigens dort, sie sieht aus wie das Meer? Es ist ja eine ganz mühsame Arbeit, um diese Schnecken durch Tauchgänge aus dem Mittelmeer zu holen. Und das Problem ist dann, die sind so an den Felsen, in der Meerestiefe sind die festgemacht und die sehen, wenn man hintaucht, genau gleich aus wie der Fels. Also die unterscheiden zu können von dem Fels ist ganz schwierig. Das ist schon eine Schwierigkeit und dann, dass man sie überhaupt aus dem Meer holt. Eben dann, da muss man wirklich also tauchen können. Ja, das war eben das Problem. Aber ich muss noch sagen, dieser Yitzhak Halevi Herzog ist noch aus einem weiteren Grund interessant. Später ging er nach Israel. Und als dort der Oberrabbiner unter der britischen Mandatsherrschaft in Palästina starb, haben viele dafür votiert, wir möchten, dass Herzog Nachfolger wird und Oberrabbiner wird. Und da haben die Ultraorthodoxen dagegen protestiert in Massen. Wir wollen keinen Rabbi, der Doktor ist. Ja, die wollten also klare Trennung, das hat mit uns nichts zu tun. Wir wollen keinen Wissenschaftler, der Rabbi ist. Aber er hatte so starke Unterstützung und wurde schließlich Oberrabbiner. Und dann ab der Staatsgründung 1948 wurde er Oberrabbiner, der erste Oberrabbiner von Israel. bis zu seinem Tod 1959. Aber er hat das nicht mehr erlebt, was danach kam. Professor Otto Elsner vom Schenker College of Fibers in Israel und Ehud Spanier von der Universität Haifa, die haben Forschung gemacht mit Purpurherstellung. Und dann kam es zu einer Zufallsentdeckung. Da wurde eine Experimentvorrichtung stehen gelassen, und zwar im Sonnenlicht. Und als man zurückkam, war das plötzlich kein roter Purpur mehr, sondern blauer Purpur. Unter der Lichteinwirkung wurde eben das Dibrom-Indigo durch eine Redox-Reaktion zu Indigo verwandelt. Und dann war das dieses schöne Blau. Also das Problem ist damit mit dem Brom 2. Dann gibt es roten Purpur. Und mit der Redox-Reaktion wurde das Molekül so verändert, sieht man ja hier in der Darstellung, da ist ein Bromatom angehängt und da wieder ein Bromatom. Und das gibt dann eben den roten Purpur und durch die Redox-Reaktion wird das Molekül geändert und dann gibt es blauen Purpur. Und damit war eben Herzog bestätigt. Er war absolut richtig damals mit seiner Doktorarbeit 1913. Nur hat er einfach diesen Punkt nicht gewusst, man muss da noch das Licht einwirken lassen beim Prozess und dann kann man den blauen Purpur kriegen. Die Geschichte geht weiter mit Rabbi Eliyahu Tafker. 1985 schrieb er ein Buch über den blauen Purpur und er war schließlich der Erste, der aufgrund all dieser Vorarbeiten den Färbprozess jetzt für die Praxis umsetzte und mit der Chelet wieder rituell für die Tzitzit diese Farbe einsetzte. Und darum habe ich hier so ein Exemplar. Ich habe das vor kurzem gekauft im Mechon Hamikdash in Jerusalem. Übrigens, diese Quaste, die hat mich 210 Shekel gekostet. Also so gehe ich normalerweise mit dem Geld nicht um. Für ein paar Fäden, ja. Also fast 60 Franken. Ja. Aber er hat das also wieder so verwendet. Und das war 1985. Und das hat dazu geführt, dass man 1993 eine Organisation gründete mit dem Namen Petil de Chelet. Also da geht es um diese blauen Purpurfäden. Eine Organisation, wo der Name gerade Programm ist. Und diese Organisation macht heute also Produktion und Verbreitung von Quasten mit der Chelet. Und sie betreiben auch Forschung auf diesem Gebiet und geben Bücher heraus und machen auch pädagogische Anlässe, um drum und dran davon zu erklären. Man kann auch Ausflüge mit ihnen machen, um solche alten Fundstellen aus der Archäologie in Israel zu besuchen, wo man in biblischer Zeit eben die Chelet und Argaman hergestellt hat. Nun, genau in unserer Zeit wird also wieder klar, was dieses Blau war. Und darum, heute ist es also für orthodoxe Juden wieder möglich, die richtigen Tzitzit zu tragen. Und der dritte Tempel, das ist ja eine Sehnsucht von bereits 2000 Jahren. Der zweite Tempel wurde im Jahr 70 zerstört und Gott erlaubte nie mehr einen Wiederaufbau. Um dem Volk Israel und aller Welt zu zeigen, das eine wahre Opfer, das uns wirklich mit Gott versöhnt, das ist durch den Messias, den Herrn Jesus, am Kreuz dargebracht worden. Dort bekommen wir Vergebung. All die Tieropfer waren nur symbolische Hinweise auf ihn. Und trotzdem sagt die Bibel, in der Endzeit wird der dritte Tempel wieder gebaut werden. Und wer das nach 2000 Jahren nicht gemerkt hat, wo das wahre Opfer ist, der merkt das auch nach 4000 Jahren nicht. Aber im Judentum hat man jeden Tag durch all die Jahrhunderte hindurch gebetet, Yehi Rezon Lefanecha, möge es dein guter Wille sein. Herr, unser Gott, König der Welt, dass der Tempel wieder gebaut wird in unseren Tagen in Eile. Aber eben, es war ja so vieles nicht klar. Man wusste nicht mehr, wie muss man die Tempelgeräte herstellen. Man wusste nicht, wie man blauen und roten Purpur herstellt. Und so weiter. Wie soll man einen Tempel bauen, wenn so viele Dinge gar nicht klar sind? Aber eben 1967, mit dem Sechstagekrieg, kam Israel wieder zum Tempelberg zurück. Nach fast 2000 Jahren Unterbruch. Man hatte Jordanien gewarnt vor dem Sechstagekrieg. Wenn Jordanien eine dritte Front gegen Israel eröffnen würde, zusammen mit Ägypten und Syrien. Und diese Fronten hatten ja das Ziel, die Vernichtung Israels. Dann würde das schwere Konsequenzen haben für Jordanien. Und König Hussein hat damals die dritte Front trotzdem eröffnet. Und die Antwort war die Eroberung des Tempelberges in Ost-Jerusalem. Die Mauer der Jordanier, die Jerusalem teilte, wurde abgebrochen, die Stadt wieder vereinigt. Das jüdische Volk kehrte zum Tempel zurück. Und hier sieht man Israel Ariel, ein sehr bekannter Rabbiner in Israel. Der war damals 1967 Soldat. Mit dabei bei der Eroberung des Tempelberges. Er gehörte zu diesem Fallschirmspringer-Trupp, der den Auftrag hatte, vom Skopusberg, von der Exklave hier kommend, die Altstadt zu erobern. Und das hat ihn so geprägt, dass er in der Folge das Tempelinstitut in Ostjerusalem, das Mechon HaMikdash, gegründet hat, wo man in jahrelanger Forschungsarbeit eben wieder herausgefunden hat, wie man die Tempelgeräte für den dritten Tempel herstellen muss. Hier sieht man den ersten goldenen Leuchter für den Tempel, den Israel jetzt wieder hat, seit dem Jahr 70 nach Christus. Das ist kein Modell, der ist hier bereit, um dann im dritten Tempel verwendet zu werden. Und man hat viele, viele andere Tempelgeräte, hat man wiederhergestellt. Jetzt auch den Brandopferaltar hat man bereitgestellt. Ich habe ihn gesehen. Die Steine liegen bereit auf dem Nachbarhügel. Sobald der Tempelplatz irgendwie frei wird, kann man die Steine rüber transportieren und gleich mit dem Opfern beginnen, im Prinzip. Und eben genau in dieser Zeit hat man auch diese alten Farben für die Kleider der Priester, denn die Priester müssen ja an ihrem Gürtel müssen sie roten und blauen Purpur haben. Und der hohe Priester muss ja das ganze Gewand haben, der Scheidevorhang muss wieder alle vier Farben haben. Alles ist bereit. Und die Bibel spricht tatsächlich für die Endzeit von einem Tempel, der in Jerusalem wieder stehen wird. In Offenbarung 11, Vers 1 wird er so beschrieben. Und es wurde mir ein Rohr gleich einem Stabe gegeben und gesagt, stehe auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die darin anbeten. Es geht um den Tempel auf Erden in Jerusalem. Und viele andere Stellen, wie Joel 1 und 2, Daniel 9 und so weiter, sprechen von diesem künftigen dritten Tempel. Auch 2 Thessalonicher 2 und so weiter und so fort. Nicht wahr? Es gab ja die 69 Jahrwochen in der Prophetie von Daniel. Das wird ja auch das Thema sein, unter anderem heute Nachmittag. Das war diese Zeitspanne von 69 mal 7 prophetischen Jahren. Vom Erlass, Jerusalem wieder aufzubauen unter Nehemia 445 vor Christus bis zum Kommen des Herrn Jesus als Fürst im Jahr 32 nach Christus an Palmsonntag. Prophetische Jahre sind Jahre zu 360 Tagen und darum ergibt das zusammen eben 173.880 Tage. Und Daniel 9 sagt, nach dieser Zeit soll aber der Messias ermordet werden und nachher die Stadt und der Tempel verwüstet werden. Und dann würde es lange dauern bis in die Endzeit. Und erst dann wird noch die letzte Jahrwoche von 7 Jahren kommen. Die wird zweigeteilt sein in 3,5 Jahren und nochmals 3,5 Jahren. Und genau da in der Mitte wird nach Daniel 9 und Daniel 12 der Tempel in Jerusalem entweiht und geschändet werden. Durch den Antichristen. Und dann kommt die große Drangsal und nach diesen 7 Jahren kommt der Herr Jesus als König aller Welt zurück. Ja, aber da gibt es also eine Zwischenzeit, zwischendrin, und das ist genau die Zeit, die Gott nach dem Neuen Testament eingesetzt hat, um die Gemeinde, das himmlische Volk Gottes, Wirklichkeit werden zu lassen. Die prophetischen Jahre Israels, des irdischen Volkes, stoppten an Palmsonntag. Dann kam die Kreuzigung und 50 Tage später nach der Auferstehung, Kreuzigung, die Auferstehung, und dann 50 Tage danach kam Pfingsten, da wurde die Gemeinde gegründet. Der Heilige Geist kam auf die Erde. Genau zwischen diese 69. und 70. Jahrwoche hinein. Der Tempel bestand noch bis ins Jahr 70. Da gab es so eine Übergangszeit, nicht wahr? Aber die Jahrwochen haben bereits gestoppt. Und die Gemeinde soll hier auf Erden sein, als ein himmlisches Volk, und wartet, bis Jesus Christus vom Himmel her kommen wird, um all diese Himmelsbürger bei der Entrückung in die Herrlichkeit zu führen. Nun, das wird sein, bevor die Zeit mit Israel wieder beginnt zu ticken. Genauso wie die Zeit gestoppt hat vor Pfingsten, wird die Zeit wieder ticken, nachdem Pfingsten umgekehrt ist. Der Geist, der in der Gemeinde wohnt, und die Gemeinde werden in den Himmel gehen. Das ist die Umkehrung von Pfingsten. So wie der Heilige Geist gekommen war, wird er wieder gehen mit der Gemeinde. Der Geist und die Braut sagen, komm, sagt Offenbarung 22. Und dann werden sie gehen. Aber dann muss natürlich alles schon bereit sein für den dritten Tempel. Und darum erleben wir in dieser Übergangszeit, wie das alles schon vorbereitet wird und wie auch zur richtigen Zeit, das ist nur ein kleiner Ausschnitt daraus, die Farben der Chelet und Argaman wieder neu gebrauchsfertig entdeckt worden sind. Hier ein bisschen Literatur und auch Internethinweise, wo man weiteres erfährt über diese Farben. Ja, ich bin gewohnt, zu lange zu machen bei meinen Vorträgen. Aber das kann schon mal vorkommen, dass es schneller geht. Und jetzt hätten wir einfach Zeit noch für einige Fragen. Und das beginnt ja gleich schon hier. Ja? Es war ja eigentlich so, dass Gott für ganz Israel eine Verheißung gab, wenn sie treu sind, wird er ihnen auch Gelingen geben, in ihrer irdischen Arbeit. Also im Prinzip war von Gottes Seite dafür gesorgt, wer treu war, konnte auch mit Erfolg im Geschäft rechnen. Man lese nur 5. Mose 28, 1 bis 14. Und es ist nun ganz wichtig, dass man das eben richtig versteht. Das ist eine Verheißung für das irdische Volk Gottes. Die hatten irdische Segnungen. Aber wehe, wer diese Verheißungen auf die Gemeinde überträgt, der irrt vollkommen, denn die Gemeinde ist nicht Gottes irdisches Volk, sondern Gottes himmlisches Volk und hat wesentlich himmlische Verheißungen. Und darum lesen wir auch in Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Wir haben himmlische Segnungen, aber Israel hat die irdische Segnungen, also im Prinzip hätte das so möglich sein müssen. Aber wir sehen, es gab halt trotzdem Verarmung in Israel. Und dann musste man eben für diese Sache Prioritäten setzen. Das ist ja auch heute so. Nicht alle schwimmen im Geld. Also meine, was bei uns eben an Wohlstand ist, das ist ja einzigartig in der ganzen Weltgeschichte. Das hat es ja noch nie gegeben. Und dass selbst die, die eigentlich arm sein sollten in unserer Gesellschaft, dass die immer noch so viel Geld bekommen. Aber trotzdem hört man, ja, es geht nicht, ich habe da zu wenig und so weiter. Aber es ist auch immer eine Frage der Prioritätensetzung. Nicht wahr? Wenn man sich gewissen Luxus einspart, ist manchmal ganz erstaunlich, was dann plötzlich doch noch auf der Seite ist. Und man muss sich halt auch immer wieder fragen, brauche ich das wirklich? Und so war das für die Israeliten, die mussten sich auch überlegen, also das ist jetzt wichtiger. Das soll mich jeden Tag daran erinnern, auf das Wort Gottes zu hören und dem Wort Gottes wirklich volle göttliche Autorität auch im praktischen Leben zuzuschreiben. Weitere Fragen? Ja? Also, ist es einfach, diese Muscheln zu finden oder muss man tief graben? Also, nochmals, es sind übrigens keine Muscheln, sondern Schnecken. Ja, nur eine Kleinigkeit, ja. Schnecken. Und die sind also in den Meerestiefen. Man findet sie eben an verschiedensten Orten im gesamten Mittelmeerraum. Auch in Nordafrika kann man sie finden, sogar bis nach Spanien. Aber eben eine besonders günstige Stelle war genau Nordisrael ab Haifa hinauf bis in den Libanon, nach Tyrus und Sidon. Aber man muss tauchen. Und es ist sehr schwierig, die zu finden, weil sie eben mit dem grünen Gewächs über den Felsen sind die fast nicht zu unterscheiden von Felsen. Also wenn man schon mal tauchen kann, dann ist das eines, aber dass man die dann auch noch findet, ist noch das andere. Also das ist auch schon mal ein Grund, warum das so wertvoll ist, und dann die ganze Verarbeitung, die ist ja eben unheimlich kompliziert und aufwendig. Ja, bitte, eine andere Frage? Ja, also es ist nicht speziell, dass man die züchtet, sondern meines Wissens, sondern dass man eben nach denen taucht. Und man kann da auch Tauchgänge mitmachen, um das wirklich vor Ort zu erleben, wie man die rausholt. Wäre mir so nicht bewusst, aber man holt die aus dem Mittelmeer. Also wie hat man die gefunden, bevor man tauchen konnte oder Einrichtungen hatte? Ja, man konnte schon immer tauchen. Nicht alle, aber man denke nur an die Perlentaucher in Indien. Die gehen runter in Tiefen ohne Taucherausrüstung. Gut, was die machen, das ist ja völlig verrückt. Die schaffen es, je nachdem, bis über 3 Minuten Luft anzuhalten. Und normalerweise, wir haben ja gelernt, nach 3 Minuten ist man tot, ohne Sauerstoff. Aber die haben dann als Folge Hirnschädigungen. Aber man muss ja nicht mehr als 3 Minuten runter, um die zu holen. Aber es ist aufwendig, ja. Ja, ja, es gibt so einen Hinweis im Talmud, dass die so quasi einmal in 70 Jahren kommen. Das war also irgendwie ein Erfahrungswert, dass so einmal in einem Menschenalter eine ganz besondere Masse gibt von Purpurschnecken. Ja. Ja gut, also der Gebetsschall hier mit Blau, das ist eine Möglichkeit, den so zu machen. Es gibt ja auch andere, die sehen ein bisschen anders aus. Aber dieses Blau auf dem Gebetsschall, das muss nicht Techelet sein. Also das ist auch kein Techelet. Und dieser Gebetsschal ist noch quasi der traditionelle mit den Quasten, die wirklich nur weiß sind, ohne Techelet. Jetzt habe ich hier ein Beispiel von Techelet. Also das sind ein paar Fäden. Ja, und die müssen aus blauem Purpur sein. Übrigens, das israelische Wappen, das ist die Darstellung eines Gebetsschals plus Davids Stern. David Stern ist ja eigentlich biblisch gesehen ein Symbol des Messias. In 4. Mose 24, Vers 17 sagt Bileam: Ich sehe einen Stern aus Jakob und ein Zepter, das sich erhebt aus Israel. Das war ein Hinweis auf den Messias. Wenn er kommt, wird dieser Stern aufgehen. Und in der Synagoge von Kapernaum, bei der antiken Synagoge aus dem 3., 4. Jahrhundert, dort findet man ja auch diese Symboldarstellungen von einem Davidstern schon. Und also lange vor Freimaurerei und so weiter, ja. Und das ist also auf dem Wappen von Israel, Gebetsschal plus dieser Stern, der eigentlich auf den Messias hinweist. Yasser Arafat hat das allerdings anders gedeutet. Er hat gesagt, das sind die 2 Flüsse, der Nil und der Euphrat. Und das sagt uns schon mal klar, was die Israelis alles wollen. Ja, da vorne war noch zuerst eine Frage. Also ich wiederhole die Frage für die Aufnahme. Abraham wurde von Gott verheißen, Segen für seinen Samen. Und zwar, der Same sollte sein wie der Sand am Meer und wie die Sterne des Himmels. Und in Jeremia 33 wird mit ganz ähnlichen Worten das gesagt von den Nachkommen des Hauses Davids und auch aus dem Stamm Levi. Und dann wurde noch gefragt, eben, es wurde ja manchmal gesagt, die, wie am Sand am Meer, das sind die Nachkommen Israels und wie die Sterne des Himmels, das wäre das himmlische Volk, die Gemeinde. Also eigentlich sind es zwei Fragen, nicht wahr? Zuerst bezüglich himmlisches Volk. Nun, Gott macht einfach zwei Vergleiche Abraham gegenüber, um zu sagen, die Nachkommenschaft, die von dir abstammen wird, die wird unzählbar sein. Und das war ja für Abraham etwas Unfassliches. Er hatte ja kein Kind bekommen bis zum Auszug aus Ur in Chaldäa. Das wird ja gesagt in 1. Mose 11, Sarah war unfruchtbar. Er war damals in Ur in Chaldäa ein Götzendiener. Das sagt uns Josua 24 ausdrücklich. Und der wichtigste Gott von Ur war der Mondgott, Nanna. Und die Sumer sagten von Nanna, er mache Menschen und Vieh zahlreich. Aber er hat vollkommen versagt. Und wir verstehen das gut. Nicht erst seitdem die Amerikaner 1969 auf dem Mond waren, wissen wir, dass der Mond ein toter Stein ist, kein Gott. Also sie war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Und dann erschien der wahre Gott und verheißt Abraham in 1. Mose 12, 1-3, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Also unfasslich. Abraham glaubte Gott und zog aus, ging ins Land Kanaan, aber in den weiteren 25 Jahren hatte er eben noch kein Kind. Wo ist jetzt die Verheißung? Ja, kein Unterschied zu früher. Und schließlich kam Isaak. Ein Kind. Aber Gott sagt, deine Nachkommenschaft wird unzählbar sein. Und zwei Vergleiche, der Sand am Meer kann nicht gezählt werden. Und die Sterne des Himmels können nicht gezählt werden. Also das will Gott damit grundsätzlich sagen. Jetzt im Nachhinein mit dem Licht des Neuen Testaments, da wird uns ja klar gemacht, dass die Nachkommen Abrahams, das sind die, die wirklich biologisch von Abraham über, die Segenslinie geht übrigens über Isaak und Jakob, dass aus dieser Linie ist das Volk Israel gekommen und niemand kann je ermitteln, wie viele Israeliten es je gegeben hat, als Nachkommen von Abraham. So hat sich das erfüllt. Aber jetzt mit dem Licht des Neuen Testaments, da wird uns gezeigt, dass alle die, die an den Messias Jesus Christus glauben, mit ihm eins gemacht sind. Und damit sind alle Gläubigen der Gemeinde, auch aus den anderen Völkern, sind durch Christus in diese Linie hineingesetzt. Und der Segen Abrahams kommt über diese Linie auf das himmlische Volk Gottes. Und im Nachhinein können wir sagen, ja, und man hat wirklich den Vergleich mit dem Sand am Meer, irdisch, und wie die Sterne des Himmels, himmlisch. Also im Nachhinein können wir in diesen zwei Vergleichen noch eine tiefere Bedeutung erkennen, weil Gott wirklich eben eine irdische Nachkommenschaft und eine himmlische Nachkommenschaft für Abraham unterscheidet. Und nun gibt es diese Verheißung auch für das Haus Levi und für das Haus Davids. Und effektiv, niemand kann je ermitteln, wie viele Nachkommen gekommen sind aus dem Stamm Levi. Und viele wissen das auch gar nicht, dass sie aus dem Stamm Levi sind. Ja? Aber Leute, die heißen in Europa Fürst, Furst, Fürst, das ist zum Beispiel ein typischer Name für Leute, die aus dem Stamm Levi abstammen. Nicht nur die, die Levi, Levin, Levi und so weiter heißen. Also, aber niemand kann je ermitteln, wer alles aus dieser Linie kommt. Es ist unzählbar und das gilt auch für das Haus Davids. Und auch da wieder macht Gott diese zwei Vergleiche, wie der Sand am Meer und wie die Sterne des Himmels. Interessant ist noch Folgendes, dass eine Schätzungsermittlung der Zahl der Sandkörner an allen Meeresstränden der Welt bringt einen auf etwa 10 hoch 22. Eine 1 mit 22 Nullen. Und es gibt auch eine Schätzung der Sterne im bisher erforschten Weltall. Man hat ja so gewisse Räume im Weltall ausgezählt mit Galaxien und dann eine Hochrechnung gemacht für das ganze Weltall. Da kommt man auf 100 Milliarden Galaxien. Und die Schätzung ist, dass durchschnittlich eine Galaxie 100 Milliarden Sterne hat. Also 100 Milliarden mal 100 Milliarden, 10 hoch 11 mal 10 hoch 11 gibt 10 hoch 22. Aber es gibt auch Schätzungen, die noch höher sind. Aber interessant ist, dass mindestens diese Schätzungen für die Sandkörner und für die Sterne nach einer vernünftigen Überlegung so in eine gleiche Größenordnung fallen. Aber das muss nicht sein. Es geht einfach darum zu zeigen, unzählbar. Ja, da hinten war noch eine Frage. Also, ich wiederhole die Frage. Viele Tempelgeräte sind wiederhergestellt. Aber das Problem, es gibt ja noch die El-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg. Wenn der dritte Tempel gebaut wird, muss die ja irgendwie weg. Und geht das ohne kriegerische Maßnahme? Nun, es ist so. Die El-Aqsa-Moschee besetzt den Tempelplatz teilweise im Süden. Allerdings ist es so, dass der eigentlich heilige Bereich des Tempelplatzes, ein Quadrat von 500 mal 500 Ellen, ist gerade außerhalb der El-Aqsa-Moschee. Aber in diesem Quadrat drin, der Fels, der natürliche Berggipfel des Berges Zions ist, oder Moria, das war der Ort, wo das Allerheiligste war. Und dieser Fels wird ja heute besetzt durch den Felsendom. Also der Felsendom muss 100% weg für den dritten Tempel. Und jetzt die Frage, wie geht das? Die Bibel sagt nirgends etwas zu dem, wie es geht. Sondern sie sagt einfach, dort wird in der Endzeit ein dritter Tempel stehen. Und manche haben gedacht, ja, vielleicht eine Hamas-Rakete zerstört die Moschee. Oder im Golfkrieg 1991 hat man gesagt, ja, vielleicht eine Scud-Rakete von Saddam Hussein trifft den Felsendom. Aber damit wäre das Problem gar nicht gelöst, denn für die Muslime ist der Fels das Heiligste. Heiliger als die Moschee. Also die geben den Felsen auch nicht her, wenn die Moschee kaputt ist. Da kann man nicht einfach etwas Neues bauen. Das ist genauso, wenn jemand unter uns ein Einfamilienhaus besitzt und dann geht das aus einem Grund kaputt, sagen wir durch ein Erdbeben, dann darf nicht der Nachbar plötzlich seinen Block dorthin stellen, ja? Seinen Häuserblock dahin bauen. Nein, er gehört ja immer noch, das Terrain. Und das ist das Problem. Jetzt, wie war das mit dem Tempelberg? In Jeremia wurde ja ganz klar gesagt, sie werden mit Jubel zurückkehren zum Berg Zion. Aber bis 1967 war der Berg Zion in Ostjerusalem ausgeschlossen, durch die Mauer abgetrennt. Und dann kam der zweite Versuch der arabischen Welt, Israel auszurotten. Und das hat Israel die Legitimierung gegeben und jetzt erobern wir den Tempelberg als Antwort darauf. Und seither ist er in israelischer Hand. Also analog wäre das denkbar als vernünftiges Szenario. Aus der muslimischen Welt kommt wieder eine Bedrohung auf Israel der Totalauslöschung. Und das könnte die Reaktion auslösen. Und jetzt machen wir die Moschee weg. Wir haben das nicht gemacht seit 1967 und wir wollten einen Kompromiss finden. Aber jetzt versucht man uns wieder auszurotten. Jetzt nehmen wir das. Und ein solcher Stärkeerweis wirkt in der islamischen Welt immer lähmend. Es gibt also zuerst mal sofort Ruhe. Wenn man Schwäche zeigt, dann ist das eine Ermutigung, um angriffig zu werden. Sobald Israel Stärke zeigt, gibt es Ruhe, aber nicht für immer, nicht für lange. Und es ist so, dass effektiv in der großen Drangsal wird ja dieser Angriff kommen von Norden. Israel wird von Norden her überrannt werden. Und Psalm 83 sagt, diese Armee sagt, lasst uns die Wohnungen Gottes erobern. Also die große Drangsal wird der Versuch sein, den Tempelberg wieder islamisch zurückzuerobern. Aber dazu mehr heute Nachmittag. Wir haben noch 2 Minuten. Ja, da drüben. Ganz genau. Also einfach nochmals die Wiederholung, dass bei Murex Trunculus diese paar Tröpfchen aus der hypobranchialen Drüse, die sind zuerst farblos und dann wird das roter Purpur. Und wenn man diesen roten Purpur im frühen Herstellungsvorgang, nicht mehr später, im frühen Herstellungsvorgang dem Sonnenlicht aussetzt, dann gibt es eine Redoxreaktion und dann wird aus Dibrom Indigo, blau. Ja, jetzt hat es gerade noch Platz für eine kurze Frage. Ja, da hinten. Ja, es ist eben so. Rot. Schau mal auf Wikipedia unter Rot. Dann sieht man dort, Rot ist ein sehr weiter Begriff und kann also von einem leuchtenden Scharlach hinübergehen bis ins Violette. Und dazwischen findet man die ganz ausgesprochen typischen Farbtöne Purpur und dann eben Indigo, dieses Himmelblau. Und es ist so, dass es sogar bei der Herstellung von Purpur gibt es unterschiedliche Töne, die man bekommt. Und eben die herkömmliche Bezeichnung roter Purpur ist also eben ein rötlich, das sogar eher ins Violette hineingeht. Aber das ist ein Problem in allen Sprachen. Wie soll man die Farben bezeichnen? Es gibt Sprachen, die haben ganz wenige Wörter für Farbenbezeichnungen. Dann gibt es andere Sprachen, die sind ganz detailliert in Farbbezeichnungen. Und der Durchschnittsmensch bei uns, der ist jetzt auch nicht so ganz auf der Höhe, um all die Millionen von Farben, die man auf dem PC, auf dem Bildschirm anzeigen kann, zu benennen. Ja? In allen Abstufungen. Ja, dann sind wir am Ende für heute Morgen.
Sie hörten soeben von Roger Libi den zweiten Teil des Themas »Die erstaunlichsten 2 Farben in der Weltgeschichte«.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 2 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.